Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage.
Willkommen beim Trend Podcast. Mein Name ist Barbara Steininger und ich sitze heute hier mit Robert Macho, der sich bei etwas auskennt, das momentan viele Österreicher verwirrt. Sie haben vielleicht auch schon von PSD2 gehört, wussten aber nicht, warum Sie das was angehen sollte. Aber Sie haben sich dieser Tage vielleicht schon gefragt, warum das Online-Banking plötzlich komplizierter ist. Worum geht's also? Seit Mitte September gibt es eine neue Zahlungsdienste-Richtlinie, die Payment Services Directive, kurz PSD2. Zwei deswegen, weil es im Prinzip die Aktualisierung einer älteren EU-Richtlinie ist. Robert Macho hat viele Jahrzehnte im Bankensektor gearbeitet und ist heute mit seiner Firma Finrec Consulting als unabhängiger Berater für Regulierungsthemen im Finanzbereich tätig. Herr Macho, warum ist diese PSD2 wichtig für uns? Warum geht uns das alle etwas an?
Ja, hallo und grüß Gott einmal vorweg. Schön, dass ich da sein kann und einige Dinge aufklären kann oder vielleicht auch das Verständnis erleichtern kann. PSD2 bedeutet irgendwo, es gab einmal schon auch eine PSD1, ja, langes her, 2007 schon. Das war noch weit vor den Themen Internet und Electronic Commerce. Man hat dann festgestellt, hoppala, da fehlt uns etwas und in die Richtung muss man noch weiter denken, weiterentwickeln. Es gibt viele Freiheiten heute in dem gemeinsamen Wirtschaftsraum Europa. Die Menschen können sich bewegen, können überall Arbeit annehmen, können ein Geschäft überall gründen. Und dann war immer so diese Restriktion, was tue ich mit meinem Bankkonto? Ja, muss ich jetzt in einem neuen Land, wenn ich wohin gehe, ein neues Bankkonto öffnen? Kann ich das alte verwenden? Und all diese Entwicklungen spielen da in diesen PSDs, in diesen Zahlungsverkehrsdirektiven eine Rolle. Also im Grunde genommen eine Entwicklung dieses gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraumes, dieses SEPA, wie es so schön heißt, das Abkürzung Single Euro Payment Area. Und daran arbeiten die Banken halt auch schon seit vielen Jahren. Und PSD2 ist jetzt der Punkt, wo man sagt, gut, fehlt uns was, Electronic Commerce, Internet, Mobile Banking, all diese Themen, Sicherheitsprobleme gehören da rein und das hat man eigentlich damit jetzt erledigt.
Jetzt hat sich natürlich beim Online-Banking etwas geändert für die Konsumenten, aber Sicherheit ist ja nur ein Aspekt bei diesem ganzen Projekt. Mit der Richtlinie ist ja auch etwas verbunden, das die Finanzbranche radikaler ändern wird als jetzt neue Sicherheitsroutinen. Die Banken werden mit der PSD2 verpflichtet, Drittanbietern nämlich auch Zugang zu ihren Kundendaten zu geben, damit diese dann neue Dienstleistungen daraus entwickeln. Was bringt uns das?
Ja, das hängt natürlich mit der Internet-Thematik und mit der Online-Thematik sehr stark zusammen. Die Frage des Gesetzgebers war, sind Banken die einzige Institution oder Institutionen, die solche Dienste anbieten dürfen oder warum können das nicht freie Softwareentwickler, Fintechs und kreative Leute, die da am Markt sind, dann tun? Und das war eigentlich die Grundidee zu sagen, okay, wir wollen die Schnittstellen zu den Bankeninfrastrukturen regulieren und auch so festlegen, dass jeder damit etwas tun kann. Es gab schon jahrelang vorher Initiativen von verschiedenen IT-Dienstleistern, die versucht haben, das Bankkonto irgendwo auszulesen und auszunutzen. Da gibt es den schönen Begriff Screen Scraping, also man liest so einen Bildschirm ab von dem, wo ich jetzt gerade drinnen stecke. Aber das war für den Regulator und auch für die Banken natürlich jetzt nicht gerade so, sage ich mal, technisch state of the art. Und man hat gesagt, okay, wir brauchen doch klare Schnittstellen und klare Sicherheitsregeln dazu. Also es hat schon was mit Sicherheit zu tun, aber die neuen Rollen müssen auf einer Basis aufbauen können. Die neuen Dienstleister, mit denen alle Partner, die Banken, die Regulatoren, der Gesetzgeber und auch diese neuen Fintechs glücklich sind und sagen, okay, wir wissen, worauf wir uns da einlassen.
Ich meine, Sie waren jetzt viele Jahre im Bankenbereich tätig und kennen auch die IT-Systeme dort, also was hinter den Kulissen, hinterm Schalter eingesetzt wird. Wie muss sich der Laie das technisch vorstellen, dass jetzt ein Startup oder bankfremde Firmen plötzlich auf die Kundendaten zugreifen? Wie funktioniert das? Auf der einen Seite führt man neue Security-Checks beim Online-Banking ein und auf der anderen Seite öffnet man sich für neue Anbieter.
Ja, technisch gesehen, also kein Widerspruch. Man will dem Kunden, dem Bankkunden eine Möglichkeit bieten oder neue Möglichkeiten bieten. Und das geht natürlich nicht oder nie ohne die Zustimmung des Bankkunden. Also Sie müssen einmal oder wir müssen als Bankkunden vorweg einmal sagen, ja, ich will mit irgendeiner Firma zusammenarbeiten, weil die bieten ganz was Tolles an. Der bietet mir eine tolle Finanzplanung an, der bietet mir eine Buchhaltung an, der hilft mir den Überblick zu bewahren, der hilft mir bei Finanzierungsangeboten, was auch immer am Markt verfügbar ist. Und wenn man halt will, dass man auch dann den Zugriff für das Bankkonto diesem Unternehmen eröffnet, dann tut man das bewusst halt einfach auch. Ja. Und wenn alle Partner da einig sind und ich gebe jemandem einen Auftrag und sage, mach das, schau für mich auf mein Bankkonto, hol mir diese Daten zusammen, dann steigert das eigentlich irgendwo den Service-Level für den Kunden. Also man wollte aus dieser Grauzone heraus, dass man nicht weiß, wer mit wem gemeinsam irgendwo eine Geschäftsbeziehung hat. Und das ist mit der PSD2 auch geschafft und worden. Und man hat dezidiert drei Rollen definiert. Also die sind, denke ich, ganz wichtig. Drei neue Rollen, einfach einmal die Kontoinformationsdienste, dann die Zahlungsauslösedienste, klingt jetzt ein bisschen sperrig, aber es ist ein bisschen halt juristisch umgesetzt. Und dann gibt es Institutionen, die Zahlungsinstrumente ausgeben. Also um mit dem letzten einmal zu beginnen, das ist vielleicht das Einfachste, kann man sich leichter vorstellen. Man steht irgendwann an einer Kasse, möchte bezahlen und heute bezahlt man mit einer Karte. Vielleicht gibt es in der Zukunft Alternativen. Das ist dann im Handy, eine App oder was immer auch. Es wird direkt aufs Konto zugegriffen. Wenn man solche Dinge entwickelt, hat man sozusagen ein Zahlungsinstrument entwickelt und da gibt es jetzt mehr Freiheiten, so etwas zu tun. Der Zahlungsauslösedienst ist auch eine Dienstleistung. Ich kann jemandem sagen, bitte geh für mich zu den Banken, mache für mich diese Zahlungen, hol dir das Geld, schieb das herum, mach mal Cash-Management und jemand Dritter kümmert sich um diese Dienste. Und warum soll ich das nicht jemand geben als neues Service? Ja, und dann gibt es noch den Kontoinformationsdienst. Damit beauftrage ich jemand, einfach meine Kontodaten einmal durchzuschauen und vielleicht etwas Interessantes für mich rauszuholen. Ja? Wie hoch sind meine Ausgaben für den Haushalt und für die Wohnung und für das Haus? Lässt sich das schön analysieren.
Ist das Ihrer Einschätzung nach in der Richtlinie jetzt so geregelt, dass diese Datenübergabe sicher ist?
Ja genau, und darum geht es ja in einem wesentlichen Umfang, einerseits die Rollen festzulegen und die Verantwortungen, die diese Institutionen und diese neuen Firmen und Fintechs auch übernehmen.
Das heißt, also man kann jetzt als Kunde, als Bankkunde eigentlich mit einem guten Gefühl sagen, okay, ich bin bereit, meine Daten auch anderen zu zeigen.
Man zeigt ja eigentlich nicht seine Daten anderen, sondern man gibt jemand anderen einen Auftrag und sagt, mache etwas mit meinen Daten, analysiere das, ja, hol mir da irgendeine Information raus, gib mir vielleicht Informationen, wie mein Telekom-Anbieter günstiger ausschauen könnte. Rechne meine ganzen Versicherungsausgaben zusammen, vielleicht hast du da ein Alternativangebot für mich. Ja? Also es steckt schon irgendwo ein Sinn dahinter, ich gebe jemandem einen Auftrag und sage, bitte guck da für mich nach, weil mir ist das zu langweilig und hole aus diesen ganzen Bankdaten für mich Interessantes raus.
Wie reagieren jetzt die Banken eigentlich auf diese neuen Mitbewerber? Nähert man sich da jetzt an oder versucht man sich die eher fernzuhalten? Welche Dienste, ein paar haben Sie jetzt gerade schon erwähnt, die man nicht jetzt schon kennt, werden wir da künftig nutzen?
Ja, ganz zu Beginn war die Euphorie natürlich sehr begrenzt, ja, weil man sieht einmal den Konkurrenten. Und vor allem kommt die ganze Thematik aus dem Zahlungsverkehr, wo neue Anbieter und Dienste sozusagen den Zahlungsverkehr weggezogen haben von den Banken und gesagt haben, so, ich mache das jetzt kostengünstiger und ich biete jetzt dem Händler da bessere Konditionen an. Und das hat sich da sehr viel bewegt, auch muss man sagen, in den letzten Jahren. Aber jetzt im Endeffekt ist man dann auch drauf gekommen, dass man mit diesen offenen Schnittstellen sehr viel kreatives Potenzial sich holt vom Markt. Ja. Weil wenn ich heute mit einem Startup oder irgendwo reingehe oder sage, ich möchte da etwas Neues entwickeln, irgendeine mobile App und so weiter und kann eigentlich auf diese ganzen Bankdaten gar nicht zugreifen, dann werde ich gar nichts entwickeln. Ja. Und wenn ich jetzt sehe, was habe ich für Chancen und für Möglichkeiten, bietet das halt einfach neue Ansätze. Und jetzt gehen die Banken immer mehr und mehr dazu über, diese Institutionen, diese Firmen als Partner zu sehen und als Bereicherung zu sehen.
Herr Macho, Sie haben es schon erwähnt, betroffen von den neuen Sicherheitsroutinen sind ja nicht nur die Banken, sondern im Prinzip alle Unternehmen und Institutionen und natürlich auch die Händler, also jeder, der elektronische Zahlungen akzeptiert. Der Stichtag für die Händler, also für den E-Commerce, wurde jetzt ins nächste Jahr hinein verschoben. Hat man da eigentlich vergessen, die rechtzeitig zu informieren?
Naja, wie schon vorher diskutiert, die Geschichte ist ja eine relativ alte Geschichte. Nicht? Das geht ja zurück ins Jahr 2015 und noch früher hat die Bankenaufsicht der europäische Sicherheitskriterien herausgegeben. Und das ist schon in diese Richtung Zwei-Faktor-Autorisierung. Und man braucht mehr als nur einen Code zu wissen oder irgendeinen Transaktionscode auf einem Stück Papier zu haben. Das ist schon viele, viele Jahre diskutiert worden. Aber ich glaube eher speziell beim Onlinehandel muss man sehen, dass die meisten Zahlungen heute mit Kreditkarten oder mit Karten getätigt werden. Und auf der Kartenseite hat man halt auch sehr viele Investitionen unternommen, diese Protokolle, diese Schnittstellen auf einer internationalen Ebene. Das geht jetzt da gar nicht nur um Europa, sondern eigentlich kann man ja mit Kreditkarten heute weltweit irgendwo einkaufen. Und auf diesen Schnittstellenebenen da viel mehr Sicherheit hineinzubekommen. Man hat auch das Thema Biometrie dort entdeckt. Ja. Und so nach meiner Einschätzung, irgendwo ist es dann halt dann ein bisschen zu kompliziert geworden. Ja. Also man hat dort und da was dazugegeben, lauter gute Ideen. Und wenn man schon sieht, dass die Europäische Bankenaufsicht die letzten Kommentare zur Interpretation der Regeln jetzt im Juni herausgegeben hat, naja, was soll man da jetzt tun? Nicht? Also damit hat der Handel, auch der europäische Handel, eigentlich ziemlich laut aufgeschrien und hat gemeint, Freunde, das geht so nicht. Ja? Ihr müsst uns da mehr Zeit geben und auch in Kooperation mit den Kartenorganisationen, dass wir die Möglichkeit haben, das hinzustellen. Also es betrifft nur die Kartenzahlung im Online-Bereich, diese ganze Diskussion. Dort wurde jetzt mal gestreckt, verschoben. Die Kartenorganisationen haben eben den großen Ehrgeiz, da auch in Richtung Biometrie zu gehen, mit Fingerprint und Gesichtserkennung und was weiß ich alles. Also ich glaube, ja, macht Sinn, dass man das jetzt verschiebt einmal oder mal nachdenkt drüber. Alle anderen Maßnahmen, die Banken unternehmen müssen fürs Online-Banking, das ist natürlich aktiv und die werden auch alle schon eingesetzt.
Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und von meinen Kunden elektronische Zahlungen akzeptiere, muss ich dann verpflichtend, also so ein Zwei-Faktor-Sicherheitssystem aufsetzen, wenn ich dem Kunden vertraue, ist das trotzdem notwendig? Und wenn ich es nicht mache, werde ich dann gestraft? Was passiert dann?
Ja, also das Handelsunternehmen hat im Prinzip da gar nichts zu befürchten, weil es gibt die Zahlungsverkehrsdienstleister, das ist der Job von diesen Institutionen und in die Richtung geht ja auch die Zahlungsverkehrsdirektive. Es ist ja keine Händlerdirektive, es ist eine Zahlungsverkehrsdirektive. Also es gibt Payment Provider und all diese Institutionen bis zu den Banken, die müssen sich darum kümmern. Ich als Shopbetreiber habe nur die Auswahl sozusagen meines Partners zu tun. Vielleicht implementiere ich auch technisch etwas, dann muss ich es halt auch technisch schaffen, das zu tun. Aber im Prinzip die Abwicklung, die Sicherheitstechnologie, all das Ganze durchzuspielen, wer mit wem auf einer sicheren Leitung da kommuniziert, das liegt größtenteils in der Verantwortung der Zahlungsverkehrsdienstleister. Zum Beispiel auch das mit den Zwei-Faktor-Autorisierungen muss eigentlich von demjenigen gemanagt werden, der die Kontoführung quasi zu verantworten hat, also die Bank als solches. Ja. Die Bank muss diese Zwei-Faktor-Autorisierung anbieten, der Zahlungsdiensteanbieter, auch einer dieser neuen Rollen, dürfen dann auf die Sicherheitstechnologien der Banken vertrauen, so steht es auch im Gesetz drinnen. Ja. Die müssen nichts Eigenes tun, die können sagen, gut, ich gehe davon aus, die Bank managt das alles. Muss man dazu sagen, auch sogar kostenlos. Ja. Also diese neuen Firmen brauchen dafür auch gar nichts bezahlen, diese Infrastruktur zu nutzen. Also ich glaube, da sind die Rollen ziemlich, ziemlich klar. Wenn ich allerdings dann in der Mitte so eine Lizenz habe und so ein Zahlungsdiensteanbieter bin, ja, und auch von der Finanzmarktaufsicht reguliert werde, dann muss ich meine Pflichten erfüllen. Ja, sonst gibt es natürlich dann unangenehme Prüfungen und unangenehme Fragen und das kann auch bis zur Lizenzentzug gehen. Also da ist schon alles drinnen. Aber wie gesagt, die Rollen sind da ziemlich verteilt. Für einen Shopbetreiber, muss ich sagen, ist das nicht so das große Problem, weil ja die technischen Schnittstellen und die Kriterien ja eigentlich von den technischen Dienstleistern erfüllt werden müssen.
Alles klar. Das heißt, ich kann mich als Shopbetreiber jetzt also entspannen und warten, was mir meine Dienstleister anbieten. Gibt es eigentlich auch Ausnahmen?
Also wegen dem Dienstleisteranbieten, ja. Ich denke, das ist schon längst passiert. Also die Softwareunternehmen, die heute Shop-Schnittstellen und Services anbieten, die sind schon längst zu den Shop-Betreibern gegangen und haben gemeint, schau, da kommt jetzt die PSD2 und wir machen das eine oder das andere. Es sind ja so wahnsinnige große Änderungen sind da gar nicht passiert, muss man auch dazu sagen. Eher auf der Kartenseite, da haben wir jetzt auch gehört, wird ein bisschen verschoben. Und im Online-Banking sieht man es halt jetzt, weil man auch für eine Kontoabfrage nach 90 Tagen irgendwann einen Transaktionscode braucht, ist auch kein Riesending, sage ich. Also alle 3 Monate einmal einen Code aufs Handy zu bekommen und den einzutippen, glaube ich, das schaffen wir alle. Aber sonst passiert in Österreich speziell jetzt nichts Radikales. Wir sind ja seit vielen, vielen Jahren gewohnt, den Transaktionscode auf das Mobiltelefon zu bekommen. Diese Umstellungen sind ja Gott sei Dank schon sehr in einer frühen Phase da gelaufen. Da sind die Banken schon relativ fit hier in Österreich. In anderen Ländern natürlich gab es ja auch noch den Transaktionscode auf Papier, nicht?
Wir sind jetzt nicht allein mit dem Thema. Die PSD2 gilt in ganz Europa. Haben Sie einen Einblick, wie es in anderen Ländern so läuft? Ist da die Umstellung schneller, friktionsfreier gelaufen? Was man so hört, nicht wirklich, oder?
Naja, im Grunde genommen ist es nicht so schlecht gelaufen. Es gibt immer wieder natürlich so quasi Horrormeldungen, dass die eine oder andere Bank gerade da gecrashed ist und die technische Einführung am Wochenende irgendwie nicht funktioniert hat. Und das liest man halt immer wieder in den Medien. Aber das sind eher, ja, also den Begriff Einzelfälle will ich jetzt nicht verwenden. Aber im Grunde genommen ist die Umstellung auf die PSD2 relativ geräuschlos gegangen im Großteil der Banken. Das große Problem jetzt unter Gänsefüßchen ist ja nicht, dass wir regional in den einzelnen Ländern jetzt diese Kriterien erfüllen, sondern die politische Idee wäre ja, dass man grenzüberschreitend über alle Länder irgendwo die gleichen Dienste und die gleichen Services anbietet. Und da hat sich der Regulator schwer getan, da haben sich die Banken auch schwer getan, weil im Prinzip hat man lauter nationale Standards, ja, und die Banken machen das auch in ihren Ländern. Und die große europäische Idee, dass man sagt, man hat einen Standard und wenn ich heute irgendetwas entwickle, softwaretechnisch funktioniert das in allen Ländern, dort sind wir leider noch nicht. Das ist der große weiße Fleck noch. Es gibt da Institutionen, gerade auf europäischer Ebene, Banken, Konsortien, die sagen, okay, lasst uns doch gemeinsame Standards machen. Zum Beispiel eine Gruppe, die sich in Berlin gegründet hat, die sogenannte Berlin Group. Also da sitzen auch Banken und Institutionen aus Spanien und Frankreich und Italien und aus nordischen Ländern und osteuropäischen Ländern da drinnen. Und die haben gemeint, okay, wir müssen irgendwo einen grenzüberschreitenden Standard zusammenbringen, weil die Zahlungen mit einer Karte kann ich überall herumfahren. Wenn ich mein Bankkonto anbuchen möchte, dann habe ich 10 verschiedene Standards. Das geht ja nicht. In Österreich hat sich auch die österreichische Bankenwirtschaft dazu entschlossen, diesen Standard der Berlin Group zu nehmen und auch als gemeinsame Schnittstelle den Fintechs und den technischen Entwicklern anzubieten. Das läuft also auch in die Richtung. Das ist eben die große Frage. Nicht reguliert, ist sozusagen vom Markt zu beantworten. Wie einsichtig und wie gut geht man jetzt in die Richtung vor in der Schnittstellenentwicklung, dass man gemeinsame europäische Standards auch dem Kunden dann anbieten kann?
Lieber Herr Macho, jetzt haben wir eine europäische Richtlinie bekommen, aber wenn ich Ihren Ausführungen folge, trotzdem noch keine europäische Lösung. Können Sie mir das nochmal erklären?
Ja, das kann man schon so auch sehen. Ja, klar, Europa ist kompliziert, ja, weil diese ganzen neuen Dienste ja regional entstanden sind. Ja, und die Banken haben eben in den jeweiligen Ländern ihre Standards entwickelt. Und das dauert jetzt Zeit, bis diese einzelnen Standards hier zusammenwachsen. Die Dienste, die sind reguliert, man weiß, in welche Richtung man möchte, das ist schon mal ganz wichtig. Man öffnet den Markt, man öffnet die Bankenschnittstellen und die nächsten Jahre werden zeigen, wie sehr Bankengruppen und auch europäische, in Europa tätige Banken, weil es gibt ja auch viele Banken, die in vielen Ländern unterwegs sind, sich jetzt eben zusammenfinden und diese Standards zusammenlegen auch und auch die Schnittstellen bauen, damit das auch wirklich überall funktioniert. Man muss immer im Kopf behalten und ich glaube, das nimmt die europäische Bankenwirtschaft sehr ernst. Die Konkurrenten wie PayPal oder Apple Pay oder was immer gehen heute auf einer internationalen Ebene vor. Da wird nicht diskutiert, ob es einen regionalen, nationalen Standard gibt, sondern die knallen das hin und sagen, so schaut das aus. Und so schaut das aus auf der ganzen Welt. Und dagegen muss man halt in diesem Europa einwirken oder dagegen auch etwas setzen können. Es gibt einige Initiativen, auch im Bereich Mobile Banking und Internet Banking, wo Banken genau das jetzt tun und auch sich an einen Tisch setzen. Also das wird auch noch weiterhin spannend werden. Insofern ist BSD2 wahrscheinlich nicht die letzte Nummer dahinter, die wir da sehen. Und es gibt noch viele neue Entwicklungen dazu.
Sehr spannend, Herr Macho. Sie sagen es. Also da kommt doch einiges Neues auf uns zu. Danke, dass Sie da etwas Licht ins Dunkel gebracht haben für uns. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Auf Wiederhören.